Ein ganz herzliches Grüß Gott und willkommen hier in der Kirche St. Paul zur Tatortzeit-Andacht. Ich freue mich, dass Sie hierher gekommen sind und dass wir gemeinsam Andacht feiern können. Es war unter dem Eindruck der Corona-Pandemie, als uns der Gedanke kam, die Tatortzeit-Gottesdienste jetzt bewusst als freie Andacht für Sinnsuchende in ganz freien Formen und auch Versuchsformen zu gestalten. Wort, Bild und Klang sollen etwas eröffnen, sollen Raum geben, in dem man selbst etwas auf sich wirken lassen kann und etwas empfangen kann. Diese Haltung entspricht ganz der Erfahrung, die auch dem Buchprojekt von Professor Markus Vogt, Professor für Sozialethik an der LMU, ganz herzlich willkommen Ihnen, und Gustav Schädlich-Buter, Seelsorger bei der Pfennigparade, zugrunde liegt. Herzlich willkommen und ich freue mich sehr, dass Sie beide heute hier die Andacht für uns gestalten. Da heißt es im Vorwort des Buches: In Zeiten weltanschaulicher Unbehaustheit liegt Spiritualität voll im Trend. Anders als Frömmigkeit oder Religiosität, die bereits eine Form der Akzeptanz von Glaubenssystemen zu implizieren scheinen, drückt Spiritualität jene Suchbewegung nach Sinn aus, die auch und gerade für religiös obdachlose Menschen attraktiv ist. Das traditionelle Sinnstiftungsmonopol von Religion, die soziale Bindekraft der Kirchen, sie alle erodieren in bisher ungekanntem Ausmaß. Aber dadurch gewinnt die Suche des Individuums nach dem je eigenen Sinn verstärkten Auftrieb. Diese Suche des Individuums liegt dem Buch zugrunde, das den Titel hat: Spiritualität und Verantwortung zur christlichen Lebensform im Spannungsfeld von Weltdistanz und Weltgestaltung. Das Buch hat 176 Seiten und ist in der Reihe Diakonische Spiritualität beim Patris Verlag erschienen. Wenn Sie Interesse an dem Buch haben, Sie haben heute die einmalige Gelegenheit, zum Autorenpreis von 5 Euro dieses Buch zu erwerben, das so viele Impulse auch für unseren Alltag beinhaltet. Sie können am Ende der Andacht einfach nach vorne kommen und mit den Autoren ins Gespräch kommen, hier ein Buch erwerben, sich die Gemälde ansehen, über die ich gleich noch etwas sagen werde. Dabei geht der vorliegende Band Spiritualität und Verantwortung eben davon aus, dass christliche Spiritualität nicht nur auf das private Verhältnis zwischen Individuum und Gott zielt, sondern immer auch diakonisch die sorgende und befreiende Beziehung zum Nächsten im Blick hat. Dadurch werden andere Akzente gesetzt als in einem Großteil der gegenwärtigen Literatur zur Spiritualität. Zugleich liegt ein besonderer Reiz der Beschäftigung mit Spiritualität darin, dass der Begriff eine Brücke zwischen verschiedenen religiösen und säkularen Kontexten anbietet. Er ist mit dem Anspruch verbunden, dass Gott oder das Göttliche erfahrbar sind und sich konkret auf die Lebenswegnavigation, ein Wort von Professor Rötting, auswirken kann. Dies gelingt, wenn Spiritualität hilft, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und achtsamer zu werden und aus einer inneren Mitte heraus zu leben. Diese Achtsamkeit auch für alle Situationen, auch die Brüche des Lebens, ist Grundlage dieses Buches und ist auch die Möglichkeit, dass ich Sie kurz dazu einladen darf, in der Karmeliterkirche nur diese Woche, das ist an Promenadenplatz mitten im Zentrum von München, da gibt es ein Projekt Zwischenraum Sterben, Palliativ-Hospiz, mit den Mitteln der Kunst betrachtet, Fachvorträge, Ausstellung, Konzerte, Tanz. Die Flyer liegen hinten. Herzliche Einladung dazu, würde mich freuen, wenn Sie dort auch vorbeischauen. Und da läuft auch gerade parallel jetzt auch eine Veranstaltung. Also viele Versuche, um dem Wesentlichen im Leben nahe zu kommen. Das Buch basiert auf Erfahrungen der beiden Autoren. Gustav Schädlich-Buter sammelt seit vielen Jahren Texten und Gedanken zu christlicher Spiritualität als Ermutigung für Menschen am Rande der Gesellschaft. Er selbst arbeitet als Seelsorger bei der Pfennigparade mit Menschen mit körperlicher Behinderung und dort auch mit Künstlerinnen und Künstlern der Groups Mirage zusammen, die kraftvoll ihr Inneres in Bilder zu sprechen bringen. Wir haben die Chance gehabt, vor einigen Jahren beim Projekt Was geht? Kunst und Inklusion, hier einige Bilder von diesen Künstlern zu sehen. Heute sehen Sie hier Bilder von Gustav Schädlich-Buta selbst, der von sich als, Zitat, malenden Ausdruck dessen, was sich mit Worten nicht sagen lässt, über seine Bilder spricht. Alle Bilder sind auch im Buch abgedruckt und er hat auch noch kleine Betrachtungstexte zu den Bildern verfasst, die Sie auch herzlich eingeladen sind, im Anschluss hier sich genauer anzusehen. Musikalisch gestalten heute Andreas Höricht an der Bratsche und Peter Gerhards an den Tasteninstrumenten unsere Andacht und Antworten auf diese achtsame Suche und führen sie weiter. Herzlichen Dank Ihnen und uns allen eine gute Andacht.
In der Regie für den Abend ist mir die Rolle zugefallen, noch ganz kurz etwas zu sagen zu der Entstehung des Buches. Es hat eine lange Geschichte und unterschiedliche Quellen. Ein Anfang war, dass mein damaliger Assistent Felix Geier, ist ja auch da, ja, hatte im Juli 2019 Priesterweihe in Schönstatt. Er ist inzwischen Schönstattpriester und hat sich von mir gewünscht, einen Vortrag über den Beitrag lebendiger Spiritualität für die Gesellschaft. Und da gab es einen Studiennachmittag dazu und danach ist entstanden der Wunsch, in dieser Reihe von Schönstatt zu diakonischer Spiritualität ein Buch zu machen. Ich hatte damals nur kurze 8 Thesen, das habe ich dann lange verdrängt und vor mir hergeschoben, aber offensichtlich auf produktive Weise verdrängt. Jedenfalls bin ich mit Gustav dann ganz wunderbar und sehr persönlich ins Gespräch gekommen, was denn Spiritualität heute bedeuten könnte für uns. Und der Gustav ist schon viel länger an dem Thema dran, sammelt Texte eben für die Pfennigparade mit der Fragestellung, die mich auch beschäftigt, in kritischen Situationen: Wie kann der Glaube dann Halt geben, kann Zuversicht spenden, kann tragen? Also durchaus so eine existenzielle Dimension. Und das ist vielleicht die dritte Quelle, die ich noch nennen möchte. In einer Zeit, wo das kirchliche Leben oft mehr Gegenwind als Rückenwind erzeugt, wo ich, und ich glaube, es geht vielen anderen, eingespannt bin in die Pflichten des Berufes, in den beschleunigten Alltag, habe ich oft das Gefühl, es geht etwas verloren. Eine existenzielle Dimension des Glaubens, die Freude stiftet, Gelassenheit stiftet, innere Ruhe, vielleicht auch innere Tiefe, Lebendigkeit. Und ich glaube, das ist etwas, was man sich immer neu aneignen muss. Und der Begriff der Spiritualität steht für mich genau für diese existenzielle Dimension des Glaubens als gelebten Glauben. Für mich ist da die jesuitische Spiritualität von Ignatius auch ein wichtiger Hintergrund, aber es gibt sehr unterschiedliche Quellen. Soweit nur ganz kurz ein Einstieg. Jetzt hören wir ein erstes Stück auch aus der Musik, Improvisation. Thank you. Ich lese etwas aus dem Kapitel Spiritualität als Tiefendimension des Religiösen. Die Suche nach innerem Halt in den rasanten gesellschaftlichen Umbrüchen und Krisen der Gegenwart ist ein wesentlicher Grund für die Hinwendung zur Spiritualität. Nicht zuletzt bei gestressten Unternehmern steht Spiritualität hoch im Kurs, zumindest in Fortbildungskursen. Diese Spiritualität, gesucht als Gegenpol zu dem gestressten, digitalisierten Alltag, ist für viele wichtig. Sie hat oft säkulare Ausdrucksformen. Aber auch für Christen ist die Spiritualität stark gesucht. Der Religionsphilosoph und katholische Priester Thomas Hallig deutet die breite Hinwendung zur Spiritualität als Ausdruck des inneren Notstands mancher Christen, für die die Institution Kirche unglaubwürdig, die theologische Sprache unverständlich und die liturgischen Riten psychologisch unzugänglich geworden sind. In dem dringenden Bedürfnis nach einem Ort des Zurruhekommens als Gegenpol zur beschleunigten Lebensform des Westens erscheint vielen die christliche Spiritualität zu aktivistisch und zugleich zu verkopft. Sie suchen oft nach Alternativen im asiatischen Raum oder im säkularen Raum unter dem Leitbegriff der Achtsamkeit. So berechtigt die Wende nach innen und das Streben nach emotionaler Kontrolle in einer von Umbrüchen, Konflikten und Ängsten gekennzeichneten Zeit ist, zeigt sich darin aus sozialethischer Sicht, und das ist mein Fach, die Sozialethik, eine tiefe Ambivalenz. Viele ziehen sich mittels spiritueller Praktiken aus der Welt zurück und verabschieden sich emotional und mental aus der Öffentlichkeit. Sie suchen den Frieden nur im eigenen persönlichen Glück und lassen den Schrei derer, die unter Gewalt und Ungerechtigkeit leiden, nicht an sich heran. Wer nach absoluter Indifferenz gegenüber eigenem und fremden Leiden strebt, wird unpolitisch und unsozial. Damit läuft Spiritualität Gefahr, zu einer Art von neuem Opium für das Volk, zu einem Beruhigungsmittel für die Massen zu werden. So Bernhardin Schellenberger, ein ehemaliger Trappistenmönch, der für Gustav und mich in der Orientierung sehr wichtig ist. Ich zitiere: Diese Frage ist keineswegs von akademischer Natur, denn wo bleiben in der heutigen Krisenzeit die spirituellen Geister, wo es doch heute so viele spirituelle Meister gibt? Warum sind es aus ihrer Richtung kaum überzeugende, kritische, prophetische Stimmen zu hören? Wo ist ihr konkretes Engagement wahrzunehmen? Nicht wenige halten sogar teure Seminare für Manager, aber von welchen geht ein spürbarer Impuls zur Veränderung der Wirtschaft und der Gesellschaft aus? Trostvolle Lebensratgeber mit Anleitungen, gut zu sich selbst und den anderen zu sein, weil auch Gott zu uns gut zu uns sei, erleben Massenauflagen, bewegen aber oft wenig. So Schellenberger. Deshalb der Titel unseres Buches Spiritualität und Verantwortung. Aus christlicher Sicht ist Spiritualität demnach mehr als introvertierte Reflexion zur Förderung des individuellen Wohlbefindens. Spiritualität und Verantwortung gehören aus christlicher Sicht ebenso zusammen wie Mystik und Politik oder Kontemplation und Kampf. Es handelt sich um komplementäre, sich wechselseitig ergänzende Pole christlicher Existenz. Und ich glaube nicht nur christlicher Existenz, die Dimension des Politischen, des Sozialen ist eine Dimension, die den Menschen zum Menschen macht, eine Dimension des Menschseins. Vor diesem Hintergrund haben wir versucht, definitorisch einige Merkmale des Begriffs christlicher Spiritualität herauszuarbeiten. Im Buch sind es 21. Ich möchte 5 Merkmale Ihnen vorstellen. Erstens. Hinter dem Begriff der Spiritualität steckt das lateinische Spiritus, Geist. Spiritualität ist Offenheit für den Geist, der für Christen der Geist Gottes, der Heilige Geist ist. Sie geht davon aus, dass Gott in der Schöpfung und im Leib als Tempel des Heiligen Geistes, wie Paulus im Korintherbrief sagt, gegenwärtig ist, also mitten im Leben sowie im eigenen Innern, gesucht und gefunden werden will. Sie ist persönliches Ergriffensein durch Gott oder das Göttliche als unfassbares Geheimnis. Spiritualität ist Geistesgegenwart. Sie lebt aus der Kraft der kritischen Unterscheidung der Geister, was nach ignatianischer Tradition bedeutet, immer wieder neu die Stimme Gottes, die in uns spricht, von der Geräuschkulisse der vielen Ablenkungen, Eitelkeiten und Ideologien zu differenzieren. Christliche Spiritualität geht davon aus, dass der Mensch zu Wahrheit und Wahrhaftigkeit fähig ist und daraus innere Freiheit gewinnt, aus diesem Geist. Zweitens. Der Begriff Spiritualität lässt sich mit Atemkunst übersetzen. Darum geht es vielen Menschen bei ihrer spirituellen Suche auch tatsächlich, wieder zu Atem zu kommen, tief durchatmen, sich regelmäßig entspannen zu können oder sogar im Idealfall entspannt und ruhig atmend in Beruf und Alltag leben zu können. Spiritualität ist eine Heilkraft, die in mir wirkt, die jedoch von mir nicht machbar und nicht verfügbar ist, auch wenn sie meine aktive Mitarbeit verlangt. Sie ist die Erfahrung eines inneren Geführtwerdens und nimmt Gestalt an als Einübung, sich diesem mehr und mehr anzuvertrauen. Darin gleicht sie dem Lebensatem, den ich nicht selbst erzeugt habe, in dem ich mich vorfinde und durch den ich lebe. Spiritualität ist jedoch keineswegs nur das zur Ruhe kommen. Ihr eignet zugleich eine Dynamik der Wandlung und Transformation. Sie ist eine Kraft, die Trägheit, Lauheit, Bequemlichkeit und Stagnation überwindet und zu Aufbrüchen anregt. Sie befähigt dazu, aus der Ruhe heraus und mit langem Atem aktiv zu sein. Drittens. In der Spiritualität geht es um die Erfahrung Gottes oder des Göttlichen. Sie ist die lebendige Quelle, der Pulsschlag und die Seele jeder Religion. Ohne Spiritualität verkommen Religionen zu Institutionen, deren einziges Ziel Einfluss und Machterhalt ist. Dogmen und Moral erstarren zu leblosen und rigiden Systemen. Gottesdienste sind dann nicht mehr als geistlose Rituale, die weder Freude noch Trost oder Hoffnung vermitteln. Die ignatianische Tradition geht davon aus, dass es in uns etwas gibt, das uns mit Gott verbindet, das entdeckt und entfaltet werden kann. Man kann dies mit Meister Eckhart auch Seelenfunken nennen. Die verschiedenen religiösen Traditionen stimmen darin überein, dass das Innerste in jedem Menschen der Ort ist, an dem wir Gott oder das Göttliche finden können. Alle Menschen haben es gemeinsam und sind darüber miteinander verbunden. Spiritualität lebt also aus der inneren Zwiesprache mit Gott oder dem Göttlichen im Gebet und aus der Erfahrung des Göttlichen in der Seele. Viertens. Spiritualität macht die eigene Sehnsucht und Verletzlichkeit bewusst. Sie ist ein Raum der Begegnung mit sich selbst, in der oft verdrängte Emotionen hochkommen, in der wir mit unserer Innenwelt in Berührung kommen. Wenn die äußere Betriebsamkeit wegfällt, beginnen wir, uns selbst zu spüren. Spirituelle Übungen, vor allem die Meditation, sind oft schmerzhaft. Sie produzieren aber nicht den Schmerz, die negativen Gefühle, sondern decken auf, was ohnehin schon da ist. Sie lassen viel deutlicher als im geschäftigen Alltag wahrnehmen, was eigentlich mit uns los ist. Die Vertiefung von Spiritualität und Selbstwahrnehmung gehen Hand in Hand. Dabei gehört insbesondere die wertfreie Wahrnehmung destruktiver Gefühle in uns zur Spiritualität, denn sie schützt davor, unbewusst von diesen bestimmt zu werden. Oft beginnt der Mensch erst dann vorbehaltlos, sich Gott zu öffnen, wenn er auf sich selbst zurückfällt, aus allen geträumten Wolken und selbstgewölbten Firmamenten auf die nackte Armut seines Wesens, wenn hinter allen Masken das entblößte Herz erscheint. So Johann Baptist Metz. Fünftens. Sinnerfahrungen des christlichen Glaubens sind nie einfach nur Wunscherfüllungen. Sie gehen aus Krisen hervor. Auch die Erfahrung von Gott ferne, von Leere, von Trostlosigkeit gehört zum Weg christlicher Gottes- und Sinnsuche. Die Hoffnung des christlichen Glaubens ist durchkreuzte Hoffnung. Eine Zuversicht, die aus erlittenem Leid hervorgeht. Von daher ist christliche Spiritualität krisengeborene Sinnerfahrung, aus Leid geborene Leidenschaft für das Leben. Spiritualität ist leidensfähig und weiß um die existenzielle Bedeutung des Glaubenszeugnisses von Menschen, die mit Leib und Leben für Glaubensfreiheit und Menschenwürde einstehen. Sie ist immer neu eine Herausforderung zur Umkehr und Erneuerung. Sie verbindet sich mit einer Geisteskraft, die aufbegehrt gegenüber dem destruktiven, bösen, lieblosen, aggressiven, ungerechten in mir und in der Welt. Sie äußert sich auch als Klagekraft, die sich nicht abfinden will mit dem Tragischen, dem Leidvollen in dieser Welt, die in Wut und Trauer den Verursachern des Leids die Stirn bietet und denen, die leiden, zur Seite steht. Thank you.
Als Seelsorger und Pastoralreferent arbeite ich in einer großen Einrichtung für körperbehinderte Menschen, die Pfennigparade, es wurde ja schon gesagt. Manche von ihnen sind seit ihrer Geburt behindert, andere haben ihre Behinderung im Laufe des Lebens durch einen Schlaganfall, einen Unfall oder einen missglückten Suizid bekommen. Was bedeutet Spiritualität in diesem seelsorglichen Kontext? Wie lässt sie sich am besten beschreiben? Das waren die Fragen, die wir uns gemeinsam gestellt haben. Am meisten sprach mich das Konzept einer Spiritualität von unten an, wie sie von den Benediktinern Anselm Grün und Meinrad Dufner entfaltet wurde. Jene weisen darauf hin, dass die Geschichte der Spiritualität zwei Strömungen kennt. Sie unterscheiden dabei eine Spiritualität von oben und eine Spiritualität, die unten ansetzt. Die Spiritualität von oben entspringt der Sehnsucht und dem Ideal, durch Gebet, Meditation, Askese und moralische Anstrengungen nach oben zu Gott aufzusteigen. Die diesen Idealen nicht entsprechenden Seiten wurden aber oftmals in das Dunkel des Unbewussten geschoben. Die Spiritualität von unten dagegen ist eher mit einem Abstieg vergleichbar und sagt, Gott ist gerade dort zu entdecken, wo wir am Ende mit unseren Möglichkeiten, mit unseren eigenen Möglichkeiten gekommen sind. Dort, wo wir gescheitert sind, mit all unseren gut gemeinten Bemühungen und Tugenden und wo wir aus eigener Kraft nicht mehr weiterkommen. Dort, wo wir mit dieser Kraft nicht mehr weiterkommen, führt die Erfahrung des Scheiterns und der Ohnmacht zum Gebet und zum Schrei aus der Tiefe. Solche Erfahrungen führen zur Einsicht, dass Kämpfen und Weiterkämpfen in bestimmten Situationen sinnlos ist, dass sich nichts mehr unter Kontrolle bringen lässt und nur noch die Kapitulation bleibt, ähnlich wie es das Programm der anonymen Alkoholiker sagt, wir legen die Waffen beiseite und kommen zum Glauben, dass eine Macht größer als wir selbst uns helfen kann. Als Seelsorger in einer großen Einrichtung für behinderte Menschen kann ich auch deshalb mit einer Spiritualität von unten viel anfangen, weil viele in unserer Einrichtung erleben mussten, wie ihre Lebenspläne zerschlagen wurden, Lebenskonzepte gescheitert sind und geschaffene Ordnungen von Chaos und Unordnung verschlungen wurden. Menschen also, die durch Unfall, Schlaganfälle oder sonstige Schicksalsschläge nicht mehr in ihrem alten Leben behaust waren und nun zu einem Neuanfang in ihrem Leben aufgefordert wurden. Der kanadische Poet und Sänger Leonard Cohen hat ein Lied mit dem Titel Anthem, deutsch Lobgesang oder Hymne, geschrieben. Der Refrain bringt die zentrale Aussage des Liedes auf den Punkt. Es ist ein Riss in allen Dingen, aber genau so kommt das Licht hinein. Der Riss ist die zentrale Metapher in Cohens Lied und er steht zunächst einmal für die Vergeblichkeit unserer Bemühungen, etwas vollkommen und perfekt hinzubekommen. Der Riss steht auch für das, was jeder Mensch in seinem privaten und öffentlichen Leben erleiden kann. Eine persönliche Niederlage, das Scheitern in Ehe und Beruf, eine schwere Krankheit, ein Unfall und eine daraus folgende, womöglich lebenslange Behinderung. Der, der sich wichtig gefühlt hat, steht plötzlich am Rande und ist zum Beispiel durch einen Schlaganfall der Sprache beraubt oder durch einen Querschnitt handlungsunfähig geworden. Der Riss stellt die existenzielle Grunderfahrung einer Welt dar, die nicht heil ist, und weist auf die Zerbrechlichkeit unseres Menschseins. Die Brüche des Lebens reißen auf, reißen uns heraus aus dem normalen Alltag, sprengen die Blase der Normalität und der Vorplanungen unseres Lebens. Schwellenraum nennt der Franziskaner Richard Rohr diese seelischen Räume, in denen das, was bisher war, nicht mehr gültig erscheint und das Neue nicht oder noch nicht sichtbar ist. Die innere Erfahrung in jenem Raum drückt sich so aus. Ich habe nichts mehr in der Hand und keine Kontrolle mehr über mein Leben. Ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Ich bin aus der Bahn geworfen. Ich weiß nicht, wo das alles hinführt. Es ist ein Riss in allen Dingen. Aber genauso kommt das Licht hinein. Viele Menschen erleben Risse in ihrem Leben. So schreibt Peter S., ein Mitglied der Kunstgruppe unserer Einrichtung, in seinem autobiografischen Buch mit dem Titel »Früher trieb mich der Gipfel« folgende Zeilen. Im August 1990, als der Kletterunfall passierte, befand ich mich in körperlicher und seelischer Hochform. An den Unfallhergang erinnere ich mich nicht. Als ich nach meinem Sturz auf der Intensivstation zu Bewusstsein kam, wurde mir bald klar, dass ich eine Lähmung des ganzen Körpers und kein reelles Schmerzempfinden mehr hatte. Das war der Nullpunkt. Soweit Stötter. Das war der Riss des Leben, im Leben des Peter S. Der Riss bricht unser Ego auf. Wer im Schwellenraum sitzt zwischen dem alten Leben, aus dem ich herausgerissen bin, und einem neuen Leben, das noch nicht aufgetaucht ist, der weiß, ich brauche mir nichts mehr einbilden auf meine Stärke, meine Unabhängigkeit oder meine moralische Überlegenheit. Ich bin in einer Situation, wo ich mit eigener Kraft nichts mehr richten kann und nichts mehr ausrichten kann, wo ich am Ende bin und kapitulieren muss, wo ich alles in die Hand eines anderen legen muss, wenn ich weiterleben will. Wer weiter am Alten festhält, verbittert nicht selten und erstarrt, verfällt in Selbstmitleid über das, was ihm das Leben angetan hat. Immer wieder, so wird mir in der Seelsorge erzählt, ist dieser Nullpunkt, dieses am Ende sein mit den eigenen Möglichkeiten, für manche Menschen aber auch ein Neubeginn, ein von Gott geschenktes noch einmal anfangen dürfen, auch wenn dieser Weg oft durch manche Monate oder sogar Jahre des Leids und der Betrübnis führt. Menschen, die am eigenen Leben diesen Riss und diese Gebrochenheit erfahren haben, brechen auf für etwas Neues, das sie ganzheitlich ergreift und auch wandelt. Die Augen aufschlagen nach vielen Tagen der Bewusstlosigkeit auf der Intensivstation nach einem Unfall und die Welt wie zum ersten Mal sehen. Wieder selber atmen können ohne Beatmungsgerät und dabei spüren, dass wir von einer geschenkten Kraft leben. Menschen begegnen, die wie Engel erlebt werden, Pflegende, Angehörige, Leidensgenossen, die Kraft geben und aufbauen. Wie zum ersten Mal offen sein für die eigene Seele und in der Tiefe ergriffen werden von diesem Ich weiß nicht was, wie Johannes vom Kreuz von Gott spricht. Und wie zum ersten Mal sich tief geliebt fühlen ohne Bedingung und ohne Leistung. Zum ersten Mal weinen können über die eigene Schuld und all das Verwundete in mir, in meinen Beziehungen und in der Welt. Zum ersten Mal eine Kraft zum Verzeihen spüren, sich selbst vergeben und sich nicht mehr aufhalten müssen mit Schuldzuweisungen oder Scham über das eigene Versagen. Zum ersten Mal sich im Leben geführt wissen und sich auch führen lassen. Zum ersten Mal das Leben gehen lassen, wie es geht, und das Steuerrad einem anderen übergeben. Zum ersten Mal das Leben wie den Atem demütig als Geschenk empfangen und dabei zu spüren, dass es keiner Eroberung bedarf und dass dieses geschenkte Leben gerade dadurch lebendig ist, dass es nicht perfekt ist. Manche Menschen aus unserer Einrichtung für körperbehinderte Menschen sind von der Todesschwelle ins Leben zurückgeholt worden und haben ihr Leben neu geschenkt bekommen. Einige haben eine Lebensaussicht, eine Vision gefunden, die ihnen in erster Linie zugefallen ist. Viele haben einen Schatz in sich entdeckt, den sie weiterreichen durch ihr Menschsein und ihre Ausstrahlung. Die Künstler unserer Einrichtung tun dies durch ihre Bilder und ihre Kunstwerke. Und einige sind sich sicher, dass sie dieses Geschenk des neuen Lebens einem größeren verdanken, der ihr Leben trägt. Besonders die schöpferische Kraft, die im Menschen steckt und im kreativen und künstlerischen Ausdruck zur Entfaltung drängt, hilft Menschen, die wie Peter S. einen solchen Riss erlebt haben, neuen Lebensmut und Sinn für ihr Leben zu finden. Durch den Riss ihres Lebens ist Licht hineingekommen und Kreatives herausgekommen.
Zur Abrundung noch einige kurze Passagen aus dem Schlusskapitel Menschwerdung durch Armut im Geiste. Am Ende alles Redens über Spiritualität steht ein Schweigen. Eine Armut, Kleinheit und Demut angesichts der Größe und Unbegreifbarkeit Gottes. Auch die Vielschichtigkeit des Themas nötigt zu einem bescheidenen Resümee. Viele Aspekte bleiben unausgeleuchtet und es gibt berechtigterweise sehr unterschiedliche Zugänge zum Verständnis der Spiritualität. Der Kern dessen, was christliche Spiritualität ausmacht, ist nicht durch Worte oder einzelne Leitkonzepte fassbar. Die Entzogenheit und Nichtigkeit der Spiritualität zeigt sich auch in dem, was der Trappistenmönch Thomas Merton als den Pur Vierge, den jungfräulichen Punkt, bezeichnet. Ich zitiere: Im innersten Kern unseres Wesens gibt es einen Punkt, klein wie ein Nichts, an den Sünde und Illusion nicht zu rühren vermögen. Es ist der Punkt der lauteren Wahrheit, ein Punkt oder Funke, der ganz Gott gehört. Nie können wir über diesen Punkt verfügen, sondern Gott fügt von diesem Punkt aus unser Leben. Dieser kleine Punkt der Nichtigkeit und der absoluten Armut ist der Punkt der reinen Herrlichkeit Gottes in uns. Er ist sozusagen der Name Gottes, der in unser innerstes Wesen geschrieben ist. Als unsere Armut, als unsere Bedürftigkeit, als unsere Abhängigkeit, als unsere Gottessohnschaft. Er ist wie ein reiner Diamant und funkelt vom unsichtbaren Licht des Himmels. Er steckt in jedem Menschen und wären wir imstande, ihn zu sehen, dann würden wir sehen, dass Milliarden solcher Lichtpunkte sich zum Gesicht und zum Strahlen einer Sonne vereinigen, die alle Dunkelheit und alle Grausamkeit des Lebens restlos verscheuchen würde. Ich kenne kein Programm dafür, wie man dahin kommen kann, das zu sehen. Es kann einem nur geschenkt werden. Aber das Tor zum Himmel ist überall. So Thomas Merton, der Mystiker. Der göttliche Funke in jedem, in der Seele jedens, ist das, was die Würde des Menschen ausmacht. Sie ist unantastbar, unverlierbar, unverfügbar, wie auch unser Grundgesetz formuliert. Die Idee der unbedingten Würde ist die Grundlage zugleich auch der demokratischen Gesellschaft. Die unbedingte Würde hängt nicht von dem ab, was jemand leistet, was jemand kann, was jemand darstellt. Sie ist dem entzogen. Und genau diese Entzogenheit, diese Unbedingtheit ist etwas von dem, was auch den inneren Zusammenhalt unserer Gesellschaft ausmacht. Gewissermaßen der archimedische Punkt, auf den unsere Gesellschaft hin konstruiert ist und sich immer wieder neu ausrichten muss. Im Kontext politischer Philosophie sagt Johann Baptist Metz sehr viel dazu. Er nennt es Armut im Geiste. Dieser Punkt des Loslassens der eigenen Geltung, die nicht abhängt von dem, was jemand leistet, kann und darstellt. Armut im Geiste ist ein fundamentaler Zugang zum Verständnis christlicher Existenz. Sie entspricht dem Konzept der Spiritualität von unten, die sich radikal der eigenen Bedürftigkeit und Unvollkommenheit stellt. Johann Baptist Metz versteht genau dies als Schwelle der möglichen Gottesbegegnung sowie der echten Offenheit für die Begegnung mit dem Bruder und der Schwester als Sakrament. Auch Gnade schafft unsere Armut, Not und Anfechtung nicht einfach ab, sondern, ich zitiere, verwandelt und radikalisiert sie zu einer Teilnahme an der Armut des preisgegebenen Herzens, Jesu, des Loslassens. Deshalb ist diese Armut keine beliebige Tugend unter anderen, sondern die notwendige Zutat jeder wahrhaft christlichen Existenz und Lebenshaltung. Ohne sie gibt es kein Christentum und keine Nachfolge Christi. Sie ist die Schwelle der wahren Menschwerdung des Menschen. Und nur in ihr kommt der Mensch bei Gott an, wie auch Gott nur in ihr wahrhaft beim Menschen ankommt. Sie ist der Umschlagplatz zwischen Himmel und Erde, geheimnisvolle Stätte der Begegnung zwischen Gott und Mensch. Ich wollte noch zum Abschluss kurz darauf hinweisen, es gibt noch Musik. Und dann sind Sie eingeladen, nochmal die Bilder anzuschauen und auch, wenn Sie wollen, mit uns ins Gespräch zu kommen. Ich danke an dieser Stelle schon für Ihr Kommen und Ihre Teilnahme.